Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zu einer Bonus-Episode der Wochendämmerung, und zwar geht es heute um das Thema Landwirtschaft. Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung hat bereits im Juli 2020 eine Zukunftskommission Landwirtschaft eingerichtet. Und die Aufgabe dieser Kommission soll es sein, unter Einbindung von Praktikern, Wissenschaftlern und gesellschaftlichen Akteuren, ich zitiere hier von der Webseite, wo nicht gegendert wird, falls ihr euch wieder diese Frage stellt, insbesondere Umwelt-, Tierschutz- und Verbraucherverbände, die sollen alle zusammen praxistaugliche Empfehlungen für eine produktive und ressourcenschonende Landwirtschaft erarbeiten. Ja, man hört schon, die Kommission setzt sich wirklich sehr, sehr bunt zusammen. Da ist zum Beispiel der Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft dabei, der Präsident des Bauernverbandes, da ist Klaus Müller dabei aus dem Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband und auch einige Umweltverbände wie der NABU, der WWF oder Greenpeace. Insgesamt sind 6 VertreterInnen aus der Wissenschaft dabei, und diese über 30 Menschen, die sich dort treffen, haben jetzt eben die Aufgabe, Zielkonflikte aufzulösen, die es ja insbesondere gibt zwischen einer wirtschaftlich tragfähigen Lebensmittelproduktion auf der einen Seite und Klima- und Umweltschutz auf der anderen Seite, aber eben auch diesem Preisbewusstsein, so wird es hier genannt, ich würde sagen Preisdruck, aber gut, versus steigende Verbrauchererwartungen. Also eine ganz schön große Aufgabe, die diese Kommission hat. Und weil die Kommission in dieser Woche, also in der Woche, die ab dem 7. September startet, ihre Arbeit aufnimmt, habe ich mich vergangene Woche schon, bevor es losgeht, mit 2 Menschen unterhalten, die in den ganzen Prozess involviert sind. Die eine ist Mitglied in der Kommission und der andere ist Leiter für Agrarpolitik beim BUND. Der BUND ist mit Olaf Band in der Kommission vertreten. Letzterer ist Christian Rehmer und erstere ist Petra Bentkemper, die Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes. Und weil vielleicht nicht alle, die gerade zuhören, wissen, was eigentlich der Deutsche Landfrauenverband ist und was die machen, erklärt Frau Bentkemper das mal am besten selbst.
Wir sind ein Verband, der deutschlandweit unterwegs ist. Wir haben etwa 500.000 Mitglieder. Und ja, die Wurzeln unseres Verbandes liegen in der Landwirtschaft. Aber mittlerweile haben wir mehr Frauen, die gar nicht aus der Landwirtschaft kommen. Wir haben uns sehr früh geöffnet für alle Frauen im ländlichen Raum. Und da ist auch so unsere Wirkungsstätte. Da setzen wir uns ein zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements. Natürlich auch, was landwirtschaftliche Themen anbelangt, aber auch Chancengerechtigkeit für Frauen ist ein wichtiges Thema. Und ja, so ein kurzer Rundumschlag, wofür wir uns engagieren.
Und alle Alter, alle möglichen
Gruppen. Alles. Also Frau sollten sie sein, aber ansonsten sind wir offen. Männer dürfen bei uns nur Fördermitglieder werden. Also ich sage immer so lapidar, sie dürfen zahlen, aber haben nichts mit zu sagen. Und das muss ich mir manchmal vorwerfen lassen, wenn ich dafür kämpfe, dass Frauen mehr in politischen Gremien und auch natürlich auch in Verbänden mehr Gehör finden und da auch aktivere Rollen bekommen. Dann wird mir oft gesagt, na, ihr seid ja selbst nur ein Frauen an und ihr lasst ja gar keine Männer zu. Aber ja, solange wir noch viel an den Rechten für Frauen feilen müssen, wird das auch so bleiben.
Christian, den BUND, den Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, den kennen wahrscheinlich dann doch recht viele, aber vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, was ist so eure Hauptaufgabe? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, der BUND ist einer der großen Umweltverbände in Deutschland und Umwelt- und Naturschutzverbände. Es gibt viele Mitglieder, die vor allem Naturschutz machen, und es gibt viele Mitglieder, die kommen aus der traditionellen Umweltbewegung, sei es Atom, die letzten Jahre vor allem Kohle gewesen, oder natürlich auch Themen wie Verkehrspolitik oder auch, um aufs Thema zu kommen, Landwirtschaft. Wir sind auch bundesweit vertreten. Die meisten unserer Mitglieder und auch Förderer kommen allerdings aus dem Süden Deutschlands, also aus Baden-Württemberg und vor allem aus Bayern.
Jetzt Sie beide oder ihr beide seid hier zu Gast, weil demnächst die Kommission für die Zukunft der Landwirtschaft startet und eben Sie beide, ihr beide auch dabei seid. Frau Bentkemper, was sind so die Themen, die Sie mitbringen in diese Kommission? Was haben Sie so auf dem Zettel, wo Sie denken, okay, da setze ich mich dafür ein und das ist mir jetzt wichtig zu vertreten, vielleicht auch als quasi Aufgabe, als Vertreterin Ihres Verbandes?
Ja, ich habe das vorhin ja schon erwähnt. Also unser Spannungsbogen ist einfach Erzeugerin und Verbraucherin in einem Verband. Und da sind wir auch seit Jahrzehnten im Grunde schon unterwegs, einfach da immer wieder Brücken zu bauen zwischen Erzeugerinnen und Verbraucherinnen. Das ist uns ganz wichtig. Und da haben wir auch an vielen Stellen sehr früh gemerkt, dass da Aufklärung nötig ist, dass da ein Aufeinanderzugehen unbedingt wichtig ist. Und das ist auch das, was ich mitnehme in die Kommission, so ein wenig als Mittlerin zwischen den vielen Spannungsfeldern, die es einfach gibt und geben wird in dieser Kommission. Aber eines ist ja auch klar, wir müssen uns aufeinander zubewegen. Wir sehen die Schwierigkeiten, die natürlich in der Landwirtschaft da sind. Viele Betriebe, das erlebe ich wirklich auch hautnah mit, stehen mit dem Rücken zur Wand. Und Demonstrationen sind so ein Ventil, aber auch ganz klar, ich gucke gerade ein bisschen so aus dem Fenster, natürlich die Umwelt direkt vor Augen. Und auch da sehe ich ganz klar, da müssen wir gemeinsam neue Wege beschreiten. Und da erhoffe ich mir, dass diese Zukunftskommission ja auch die Chance ergreift. Ich wurde neulich gefragt, was meinen Sie, Frau Bentkemper, wie lange haben wir Zeit für so unser Eingangsstatement, wenn wir so am kommenden Montag so in der einfach loslegen? Da war meine Reaktion dann nur, dass ich gesagt habe, ein Eingangsstatement. Ich hoffe nicht, dass wieder alle Ihre Statements, die wir von, wir wissen doch, wir kennen uns alle und dass wir da nicht wieder von vorne anfangen und das führt einfach zu nichts. Es führt zu Verzögerungen, im Gegenteil. Also es führt dazu, dass wir einfach nicht zur Potte kommen. Und da müssen wir uns einfach ein bisschen bewegen.
Also nicht nur gegenseitiges Bestandpunkten, sondern auch, wie Sie gerade gesagt haben, Brücken bauen. Tatsächlich ist das ein Thema, was wir auch bei uns in der Wochendämmerung immer wieder ansprechen. Landwirtschaft, sei es jetzt, weil Landwirte nach Berlin gekommen sind, um mit ihren Traktoren zu demonstrieren oder auch, weil es wieder eine Demo gab von der, ich sag mal, anderen Seite in Anführungszeichen. Wir haben es satt, das dann auch meistens hier stattfindet. Und man hat tatsächlich, Sie sagten ja Brücken bauen, man hat tatsächlich das Gefühl, dass es so Gräben gibt in der Gesellschaft, vielleicht auch eine Entfremdung der VerbraucherInnen von den Landwirten, dass da überhaupt gar kein Verständnis da ist, was es bedeutet, Landwirtschaft in Deutschland zu betreiben. Wie stellen Sie sich das denn vor, dass da so Brücken gebaut werden könnten? Weil klar, die meisten gehen halt in den Supermarkt, kaufen irgendwas ein und wie das alles hergestellt wird, ist oft ja gar nicht präsent oder man hat ja jetzt vielleicht auch nicht mal wie früher vielleicht jemanden in der Familie, der oder die in der Landwirtschaft arbeitet.
Genau, das ist es. Also dass diese Entfremdung ist einfach da. Also wie Sie sagen, früher kannte jeder einen, der noch ein Schwein oder eine Kuh hatte, Oma, Opa oder wen auch immer. Aber dann haben wir uns ja im Laufe der Jahrzehnte unglaublich voneinander entfernt und ich erlebe das sehr oft, wenn bei Kindergartenbesuchen, Schulklassenbesuchen auf den Höfen, also das ist alles so fremd, ob es die Umgebung ist, die Gerüche, die Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich einfach entfernt. Und da sehe ich einmal müssen wir natürlich transparent sein. Wir müssen transparent sein in unseren Produktionsmethoden, in dem, was wir tun. Und aber auch der Faktor Bildung spielt eine große Rolle. Und da finde ich, muss man schon im Kindergartenalter anfangen. Und da gibt es kleine Aktionen, das weiß ich, also dass Gärten wieder angelegt werden oder auch in Schulen. Das sind kleine, kleine Schritte. Aber wir müssen dem Verbraucher, wir können nicht den Verbraucher so darstellen, als wäre er der Alleinige, der da neben der Landwirtschaft natürlich, die da auch immer so am Pranger steht. Aber ist der Verbraucher auch schnell so am Pranger gestellt nach dem Motto, ihr habt es in der Hand, ihr könnt es regeln, indem er einfach mehr zahlt. Aber der Verbraucher weiß ja auch an vielen Stellen gar nicht, wie kann ich denn jetzt eine nachhaltige Landwirtschaft unterstützen, weil in diesem Label-Dschungel, so will ich es mal nennen, verliert man ja wirklich die Übersicht. Und ich erwarte auch, dass in Schulen ein gewisses Maß Überernährung gelehrt wird. Und Nutri-Score, das ist sicherlich eine kleine Hilfestellung, die es ja jetzt freiwillig auf Verpackungen geben soll. Aber ich tendiere doch sehr dazu, zu sagen, der Verbraucher sollte eigenverantwortlich leben und auch entscheiden können. Und dazu braucht er einfach an der einen oder anderen Stelle auch die Möglichkeit, sich wirklich auch zu informieren.
Ein wichtiges Stichwort ist gerade gefallen, Nachhaltigkeit. Christian, da kommt ihr ja wahrscheinlich so ein bisschen ins Spiel. Das betrifft ja auch den ganzen Themenkomplex Umweltschutz, Naturschutz, Klimaschutz in der Landwirtschaft. Was sind da eigentlich gerade die drängendsten Probleme, die einer möglichst schnellen Lösung bedürfen?
Da kommen viele Sachen gleichzeitig zusammen. Einerseits natürlich die Frage der Schutz der Artenvielfalt, der Biodiversität. Wir beobachten seit Jahren ein massives Sterben von Insekten, auch von Feldvogelpopulationen im ländlichen Raum oder zum Beispiel von artenreichen Grünland. Drei Beispiele zu nennen. Gleichzeitig natürlich die Klimabeschlüsse, die in Paris gefasst wurden zur Einsparung von Treibhausgasen, wirken sich auch zweierlei sogar auf die Landwirtschaft aus. Einerseits muss die Landwirtschaft natürlich auch ihren Beitrag leisten zum Klimaschutz. Andererseits ist sie natürlich als jemand, der im Offenland arbeitet, sehr, sehr stark vom Klimawandel betroffen. Also auch ein ureigenes Interesse, so zu wirtschaften, dass die damit einhergehenden Folgen, wie zum Beispiel Missernten oder Dürren, so gering wie möglich gehalten werden. Gesellschaftliche Anforderungen auch, was Regionalität, Saisonalität, ökologische Produktion betrifft, die steigen alle stetig. Gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass die Erzeugerpreise für viele landwirtschaftliche Produkte ziemlich im Keller sind. Also die Erzeugerpreise sind die Bäuerinnen und Bauern, Landwirtinnen und Landwirte für ihre Produkte bekommen. Dass ihre Stellung in der Wertschöpfungskette gegenüber zum Beispiel dem Handel oder den Weiterverarbeitern relativ schlecht ist, sodass sie den gesellschaftlichen Druck, dass sich Dinge ändern müssen, erfahren und gleichzeitig eigentlich kaum ökonomischen Spielraum haben, um darauf zu reagieren. Natürlich gibt es auch einige, die das alles negieren und das nicht wollen und schlecht finden, aber viele Bäuerinnen und Bauern sagen, ja doch, ich kann mir schon vorstellen, da was zu machen, ich weiß nur nicht wie, ich habe so wenig Spielraum. Und aus meiner Sicht ist genau an der Stelle eigentlich eine vorsorgende, eine planende Politik gefragt. Wir hatten jetzt eben kurz von der Rolle des Verbrauchers, der Verbraucherinnen geredet, das sehe ich auch so, dass die natürlich auch ihren Beitrag leisten müssen, also Produkte entsprechend kaufen, die gesellschaftliche Erwartungen erfüllen, regional und so weiter. Aber dazu braucht man einerseits eine Begleitung dessen, also eine transparente und verlässliche Kennzeichnung. Bei der Tierhaltung sind wir jetzt schon relativ weit in den Überlegungen, bei anderen Produkten ist es noch schwieriger. Vorletzte Woche wurde zum Beispiel auch ein Klimalabel vorgestellt vom Wissenschaftlichen Beirat für Ernährungsfragen. Darüber wird bestimmt länger zu diskutieren sein, ob das sinnvoll ist. Aber wenn man einen gesellschaftlichen Wandel möchte, kann man das nicht nur von individuellen Entscheidungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern abhängig machen. Das reicht nicht aus. Da braucht man eine Begleitung durch die Politik. Und genau das ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, aus BUND-Sicht, die letzten Jahre, man kann schon fast sagen Jahrzehnte, nicht erfolgt. Schritte in der Agrarpolitik sind gemacht worden von Handelsketten, von Gerichten. Der Druck wurde immer größer auf die Politik, leider nicht auf die Politik, auf die Bäuerinnen und Bauern. Und die Politik hat diesen Prozess nicht begleitet. Deswegen haben wir so massive Proteste im vergangenen Jahr gehabt, weil viele Bäuerinnen und Bauern sagen, ey, das reicht, ich komme hier nicht mehr zurecht. Und da sehe ich es ganz genau wie Frau Benkemper, die Zukunftskommission wird jetzt die Chance sein oder kann die Chance sein, gemeinsam sich auf ein Leitbild zu einigen, wie wir uns die Landwirtschaft, sagen wir mal, in 15 oder 20 Jahren vorstellen, was es für Schritte gegangen werden muss, um dahin zu kommen und wer dazu was machen muss, also Finanzierung, Ordnungsrecht und wie weiter, was sich alles ändern muss. Das geht nur, wenn man nicht damit anfängt, dass jeder erstmal seine Stellungnahme am Anfang vorliest, das sehe ich ganz genauso. Das weiß nämlich jeder vom anderen und das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, wir haben jetzt schon viele, viele Themen aufgemacht und wir haben auch schon ein bisschen, glaube ich, gestreift, was für Konflikte es geben wird. Also dass tatsächlich natürlich auch sehr viele Interessen aus verschiedensten Bereichen hinter den, ich sag mal, hinter dem Status quo ja auch stecken. Es gibt ja Gründe, warum sich so wenig getan hat in den vergangenen Jahren. Also wahrscheinlich hätte man sich, egal in welche Richtung man handelt, dann wahrscheinlich Feinde gemacht oder hätte Proteste auch wieder geerntet. Ich denke da nur an die ganze Düngemittelverordnung, wo dann ja gesagt wurde, ja, aber das können wir gar nicht machen. Wie sollen wir dann noch wirtschaften, wenn wir jetzt dafür verantwortlich sind, dass nicht so viel Nitrat im Wasser ist und so weiter. Was erwarten Sie oder was erwartest du an Konflikten oder an Widerständen? Was sind so die Argumente, die wahrscheinlich kommen werden in der Kommission?
Also ich glaube, für mich ist der Hauptkonflikt eigentlich der, lassen sich alle darauf ein gemeinsames Zukunftsbild zu beschreiben oder nicht? Wenn es darum geht, dass wir die Diskussion, die wir in der Agrarpolitik haben, sei es beim Düngerecht, sei es bei der EU-Agrarpolitik, Pestiziden und so weiter, faire Preise, wenn wir die alle in die Zukunftskommission reintragen und aktuelle Politik besprechen wollen, dann wird dieses ganze Prozess Zeitverschwendung sein. Weil das kann man auch außerhalb der Zukunftskommission machen. Das heißt, der Hauptkonflikt aus meiner Sicht wird sein, lassen sich alle darauf ein, sich auf diesen Visionspfad, wollen wir ein gemeinsames Leitbild, eine Vision, eine Zukunftsbeschreibung, wie auch immer man das nennen möchte, erarbeiten. Wenn sich alle darauf einlassen, dann kann auch bis Ende Juni etwas Gutes geschehen. Der Vorsitzende des BUND, Olaf Brandt, der ja in der Zukunftskommission sitzt, nicht ich, wird genau sowas einbringen. Und soweit ich das bisher einschätzen kann, trifft das auch auf alle anderen Verbände, mit denen ich bisher irgendwie gesprochen habe, zu. Von daher habe ich große Hoffnung, dass darin eine Chance liegt. Und dann kann man über die Details, wie viel Pestizide soll man einsparen, wie soll man düngen, wie sind Tiere zu halten, darüber kann man dann reden, wenn man erstmal ein abstraktes Bild hat, wo man überhaupt hin will.
Frau Benkämpfer, Sie nicken.
Das kann ich nur unterstreichen. Wir müssen alle bereit sein, einfach mal Szenarien und Visionen zu entwickeln. Und diese Bereitschaft, die erwarte ich. Und was ich noch erwarte, und da sehe ich auch ein gewisses Konfliktpotenzial. Also ich erwarte, dass das in einem sehr geschützten Raum passiert, in dem ich mich auch sehr vertraulich bewege, also in dem ich auch meinen Partnern, die da alle sitzen, vertrauen kann und wo nicht am nächsten Tag dann gleich irgendwo in der Presse steht oder über die Medien verbreitet wird, was die und die dann nun gerade bei der gestrigen Sitzung so gesagt hat. Und das halte ich für ganz wichtig, wenn diese Perspektive einfach mal wechseln und dass wir das wirklich so machen, dass jeder sich darüber im Klaren ist, das bleibt hier im Raum und all das, was ich sage und was dann ja auch zu Problemlösungen führen kann und zum Umdenken, dann, also das halte ich für sehr wichtig und da weiß ich nicht, ob das alle so mittragen werden. Meine Hoffnung ist das natürlich und ja.
Ist das ein Problem in der ganzen Debatte, also dass sie so aufgepeitscht wird und dass sehr viel über die Medien ausgetragen wird oder eben wer kriegt jetzt die meisten Leute auf die Straße, also dass da gar nicht so viel Dialogbereitschaft in der Vergangenheit zumindest, jetzt gibt es ja hoffentlich in der Kommission eine Änderung dieser Sache, aber dass einfach sehr verhärtete Fronten da sind und sehr extreme Positionen?
Ja, also diese extremen Positionen und Verhärtung, boah, die sind, ich sag mal so, in den oberen Ebenen unglaublich. Und wenn ich dann gucke, was bei mir vor Ort passiert, also wie gut es möglich ist, dass Kommune, Landwirtschaft, Naturschutzverbände gemeinsam in Richtung Umweltschutz etwas auf den Weg bringen, dann bin ich immer wieder erstaunt, wie schwierig das auf anderen Ebenen ist.
Wie erklären Sie sich das? Also was ist denn da die Motivation, diese erhitzte Debatte immer schön oder dieses Flämmchen am Köcheln zu halten?
Jeder hat natürlich so seine Position, sie wird unterschiedlich rausgetragen und manchmal ist es ja auch extrem emotional. Was ich auch an vielen Stellen dann von allen Seiten verstehen kann, das sind ja Menschen, die machen das mit Herzblut. Die machen nicht nur Landwirtschaft mit Herzblut, sondern die machen auch Umweltschutz mit Herzblut. Und da ist es leider versäumt worden, da und das ist eben schon viele Jahre versäumt worden, da sich ganz ernsthaft aufeinander zuzubewegen, glaube ich.
Jetzt gibt es ja tatsächlich, wenn wir auch immer wieder über das Thema sprechen und dann gesagt wird, sowas wie Biodiversität ist wichtig, es ist wichtig, dass Tierschutz in den Vordergrund kommt, dass Klimaschutz in den Vordergrund kommt, diese ganzen Sachen liegen ja schon lange auf dem Tisch, dann kommt immer wieder das Argument, dass gesagt wird, naja, also klar, erstens, der Verbraucher kauft es nicht, wenn es teurer ist als so und so viel, klar, sagen sie zwar, sie würden mehr Geld oder sie wären bereit, mehr Geld auszugeben, aber am Ende zeigt sich das eben nicht im tatsächlichen Einkaufsverhalten. Das ist das eine Argument. Dann könnte man natürlich, wie Christian gesagt hat, dazu übergehen und sagen, gut, da ist die Politik gefragt und nicht der Verbraucher, dann muss man das eben politisch regeln. Und dann ist das nächste Argument, was ich höre, dann sind die Landwirte in Deutschland gezwungen, sich an diese Regeln zu halten und dann kommt das Billigfleisch aus irgendwelchen anderen Ländern, wo es eben dann doch wieder zu den alten, in Anführungszeichen, Bedingungen produziert wird. Was machen wir mit diesem Dilemma, dass der Markt ja nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, sondern natürlich auch Anbieter aus anderen Ländern dann mit Konkurrenzprodukten oder Billigprodukten wiederum unsere Landwirtschaft ja, in Bedrängnis bringen oder vom Markt verdrängen könnten?
Ich würde da gerne auf das Beispiel der Nutztierhaltung eingehen, weil da ist es schon am konkretesten ausdiskutiert. Im Jahr 2019 und 2020 gab es gibt es immer noch ein Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung. Das wurde von der Agrarministerin eingesetzt, in dem viele Verbände mitgewirkt haben und dieses Jahr im Februar Empfehlungen auf den Tisch gelegt haben, wie die Nutztierhaltung in Deutschland die nächsten 20 Jahre umgebaut werden kann. Das basiert im Prinzip auf einem Gutachten, einem sehr dicken Gutachten des Wissenschaftlichen Beiratsministeriums, das schon 5 Jahre alt ist und seitdem wurde mehr oder weniger nichts getan. Diese neuen Empfehlungen werden vom Bundestag mittlerweile, von den Bundesländern, von sämtlichen Agrarverbänden, sowohl von den ganz großen wie dem Bauernverband, als auch kleineren wie der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, von Umwelt- und Tierschutzverbänden unterstützt. Weil es gibt ganz klar die Möglichkeit, dort zu kennzeichnen, welche Produktionsform, welche Qualität zum Beispiel jetzt das Stück Schweinefleisch hat. Momentan kann man fast nur unterscheiden, ist es Bio oder nicht Bio. Wenn es nicht Bio ist, kann man das in der Regel als Verbraucher nicht gut erkennen. Dabei gibt es aber viele konventionelle Betriebe, die deutlich mehr machen als notwendig. Die können das aber auf ihrem Produkt nicht klar kommunizieren. Das würde über eine verbindliche staatliche Haltungskennzeichnung verbessert werden. Julia Knöckler möchte das Ganze gerne gerade momentan als freiwillige Kennzeichnung, auch nur für die Schweinemast machen. Aber gehen wir mal davon aus, dass es eine Perspektive ist. Dann haben wir irgendwann hoffentlich eine verbindliche staatliche Kennzeichnung für alle Tierhaltungsformen. Das kostet die Betriebe natürlich etwas. Du kannst es nicht nur über den Verbraucher abholen, die Verbraucherin. Laut Professor Spiller, Verbraucherforscher, kann man so 20-30% der Bevölkerung mit höherpreisigen Produkten erreichen, aber die anderen eben nicht. Das heißt, du musst auch so einen Transformationsprozess zusätzlich begleiten. Und der Vorschlag, der da kam, war so eine Art Aufschlag auf das Kilogramm Fleisch, 40 Cent. Und mit diesem Geld werden dann die Betriebe begleitet, die ihre Ställe umbauen oder auch neu bauen. Je nachdem, welche Qualitätsstufe sie erreichen wollen, kriegen sie mehr Prämien. Am Anfang eine Investitionsprämie, einen Zuschuss zur Investition in den Stallneubau zum Beispiel. Und dann aber auch, weil es auch laufende Mehrkosten sind, sowohl was die Betreuung der Tiere betrifft, als auch zum Beispiel immer wieder Stroh reinzumachen oder Spielzeug oder so, auch laufende Prämien. Das ist also wäre ein klarer Transformationspart vom Staat intensiv begleitet und ein Umverteilungssystem, das der Landwirtschaft hilft im Tierhaltungsbereich. In anderen Bereichen der Landwirtschaft sind wir dann noch deutlich weiter von weg und sollten vielleicht auch in solche Schritte dann denken, wenn man erstmal sich auf eine Art Leitbild geeinigt hat. Das muss eigentlich als erstes passieren. Und ach so, Import noch. Du hattest nach dem Import gefragt.
Genau.
Ja, das ist natürlich ein Dilemma. Hier in dem konkreten Fall wäre das so, dass auch importierte Produkte so einklassifiziert werden müssten und auch sogar auf importierte Produkte dieser Aufschlag kommt, ohne dass sie davon profitieren. Weil nämlich das Geld wird ja nur an Betriebe in Deutschland erstmal ausgezahlt und nicht an jetzt, sagen wir mal, das importierte Produkt aus der Ukraine oder aus Frankreich. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich mit Sorge, und das eint uns, glaube ich, mit den meisten Bäuerinnen und Bauern, zum Beispiel solche Sachen wie bestimmte Freihandelsabkommen, Mercosur ist das, was momentan am größten in der Debatte ist, was sowohl Auswirkungen auf die ländlichen Räume dort als auch hier hat. Und dass, wenn man überhaupt solche Abkommen macht, dann müssen sie so sein, dass solche ökologischen Schäden und ökonomische Schäden für Bäuerinnen und Bauern nicht dabei zustande kommen. In der Regel die Erfahrung ist, dass das viel zu wenig im Blick ist.
Mhm. Das heißt aber, es wäre so eine Art Idee, dass man staatlich auch ein bisschen subventioniert, wenn die Transformation in Richtung mehr Umwelt, Tier, Klimaschutz geht. Habe ich das richtig verstanden?
In dem Fall wäre es staatlich begleitet. Das Geld selber käme ja von Verbraucherinnen und Verbrauchern im großen Teil durch diese Abgabe. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch viele Fördermittel, die der Staat ja bereits jetzt einsetzt, um die Landwirtschaft zu unterstützen. Das wäre jetzt ein ganz neues Thema, aber auch da kann man durch Änderungen machen.
Aber das würde ja bedeuten, auch hier wieder Gesellschaft und Landwirtschaft mehr zusammenzubringen und zu sagen, Landwirtschaft ist ein wichtiger Teil von Gesellschaft. Es ist einfach eine Infrastruktur letztendlich, die funktionieren muss. Deswegen ist es auch selbstverständlich, dass Politik bestimmte Prozesse dort so begleitet, dass alle Beteiligten davon leben können, oder?
Das ist zentral. Was wir wirklich brauchen, sind, dass Bäuerinnen und Bauern faire Preise für ihre Produkte bekommen, kostendeckende Preise, von denen sie gut leben können. Und wenn sie Zusatzleistung, übergesetzliche Zusatzleistung für die Gesellschaft erbringen, im Naturschutz oder im Klimaschutz, dann sollen sie dafür auch von der Gesellschaft honoriert werden. Das spricht doch überhaupt nichts dagegen, dass ein Betrieb sagt, ich habe mehrere Produkte, die ich anbiete. Ich produziere Schweine, ich produziere Getreide, ich produziere Urlaub auf dem Bauernhof und ich produziere auch Naturschutz. Und mit all diesen vier Sachen verdiene ich mein Geld.
Das ist ja auch ganz schön viel, was Landwirte so zu leisten haben und was sie so überhaupt alles erfüllen sollen. Frau Bentkemper, Sie sagten, viele stehen auch mit dem Rücken zur Wand. Es gibt auch dieses Wort des Höfesterbens, also dass immer weniger Menschen, junge Menschen gerade auch sich für einen Weg, für eine Karriere und eine Ausbildung in der Landwirtschaft entscheiden. Gehört das zusammen? Also müsste auch da vielmehr eine gesellschaftliche, nicht nur Akzeptanz, sondern auch ein Respekt, also dass man sagt, das ist ein respektabler Beruf, den zu machen, ist quasi eine Ehre und wir finden, Landwirte sind die neuen Helden. Müsste man auch da noch ein bisschen mehr am Narrativ vielleicht arbeiten?
Also Respekt ist ein wunderbarer Begriff. Man spricht ja auch so oft von Wertschätzung dessen, was Landwirte tun. Ja, das ist ein Punkt, der macht mich schon sehr betroffen. Wenn ich junge Menschen sehe, die große Bereitschaft haben, Dinge zu verändern, sei es in Bezug auf mehr Tierwohl, und da muss man sagen, da gehören ja auch Rahmenbedingungen dazu, da müssen auch Wege bereitet werden und Möglichkeiten geschaffen werden, das dann auch machen zu können, auch im Bereich Biodiversität. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen ein Projekt der Landwirtschaftskammer, da sehe ich, dass Leitbetriebe da unglaublich aktiv sind. Und es wird sich nicht, also ich sag mal, an Stammtischen nicht mehr nur darüber unterhalten, wie gerade der Roggen steht oder der Mais, sondern es wird sich auch darüber unterhalten, ob es die Wiesenweihe oder der Kiebitz oder was auch immer sich wieder angesiedelt hat. Und das finde ich einen unglaublich tollen Schritt und das müssen wir anerkennen. Und das muss man auch mal laut sagen, dass da dieses Umdenken auch stattfindet und die Bereitschaft auch, andere Wege zu gehen. Und wenn ich dann Familien erlebe, die in Frage stellen oder was können wir denn unseren jungen Leuten raten? Was raten wir der nächsten Generation? Sollen sie sich mit all dem, was im Moment auf die Landwirtschaft zukommt und in welchem Desaster wir auch momentan stehen, ja, wie sage ich es denn da meinem Kind? Rate ich ihm, Landwirtschaft weiter zu betreiben? Oder sage ich, Mensch, such dir einen Job, wo du deinen geregelten Feierabend hast und wo du dein geregeltes Einkommen hast? Und das ist wirklich also ein Spannungsfeld, in dem viele Betriebe heute stehen. Und da natürlich sagen auf der einen Seite, wir möchten, dass der Betrieb weitergeführt wird. Das sind Betriebe, die über Generationen schon in Familienhand sind und wo es wirklich, ich glaube, für viele nichts Schlimmeres gibt, als dass der Betrieb mit meiner Generation dann, dass es dann aufhört. Von daher wünsche ich mir gerade auch für die jungen Leute wirklich eine Planungssicherheit, dass sie wirklich auch die Dinge, die ihnen am Herzen liegen, wo sie mit Herzblut dabei sind. Und es wird sich, ich habe vorhin gerade über feste Arbeitszeiten gesprochen und es ist kein Jammern. Also jeder, der Landwirtschaft macht und der hat das auch von Kindheit miterlebt, was das bedeutet und wer sich dafür entscheidet, der macht das wirklich gerne, anders geht's gar nicht. Und da gibt's halt nicht diese festen Arbeitszeiten, aber es wird alles gerne angenommen, aber die Wertschätzung muss einfach da sein, ansonsten macht es keinen Spaß. Und auch da wieder ist es so, dass so die im persönlichen Miteinander, dass jeder, der einen Landwirt kennt oder eine Landwirtin kennt, da gibt es eigentlich nicht diese Zerrissenheit oder diese wenige Wertschätzung. Also ich erlebe es nicht so und auch viele meiner Kolleginnen erleben das auf gar keinen Fall. Da gibt es nicht diese große Konfrontation, die es dann auf der großen Ebene gibt.
Die es ja vielleicht aber auch eher in den Großstädten gibt. Wozu übrigens vielleicht auch beiträgt, wenn dann, wie jetzt in der Corona-Krise, da landwirtschaftliche Betriebe eher in die Schlagzeilen geraten, weil vielleicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus osteuropäischen Ländern oft nicht so gut behandelt werden, sei es bei der Ernte oder sei es wie in den Schlachtbetrieben zum Beispiel auch. Ist das auch was auf der Agenda für Sie mit draufsteht, für diese Zukunftskommission, die die Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter in den Betrieben und auf den Höfen?
Ich lebe ja in Bielefeld, also recht nah am Kreis Gütersloh, der ja sehr im Gespräch war. Ich lebe in Bielefeld. Es gibt im Bielefelder Süden sehr viel sandige Böden, also auch viel Spargelanbau. Und da muss ich auch da sagen, die Spargelbauern und Bäuerinnen, die ich kenne, die in meiner unmittelbaren Umgebung leben, die haben Mitarbeiter, die kommen. Und das trifft auch auf viele Winzerkolleginnen, die ich nicht hier im unmittelbaren Umfeld habe, aber die ich auch gut kenne. Das sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die seit vielen, vielen Jahren kommen. Und da ist in vielen Fällen wirklich ein sehr intensives Verhältnis. Und da legt man allerhöchsten Wert darauf, dass die nächstes Jahr wiederkommen und dass es denen auch gut geht und dass sie gut untergebracht sind. Und das ist einfach eine Grundvoraussetzung, dass Menschen, die hier Arbeit verrichten, wofür wir hier keinen mehr finden. Das ist nun mal so. Da mag es die ein oder anderen Initiativen jetzt gegeben haben mit Studentinnen und Studenten und die an manchen Stellen vielleicht auch, wo es auch funktioniert hat. Aber ich brauche die Menschen, die sich damit auskennen. Und da muss ich auch Sicherheit haben, dass sie im nächsten Jahr wiederkommen. Und also da muss es gute Bedingungen für Unterkunft, aber auch Bezahlung geben. Anders kann es nicht funktionieren.
Aber das müsste ja wahrscheinlich auch politisch geregelt werden, oder?
Ich wollte nur sagen, ich sehe das ganz genauso, dass das ein Thema sein muss. Und wir als BUND finden es deswegen schwierig, dass in der Zukunftskommission keine Gewerkschaft benannt wurde, die vor allem diese sozialen Fragen gerade der abhängig Beschäftigten, was in der Landwirtschaft ist ja teilweise noch ein bisschen anders, ne? Da ist ja nicht jeder ein Angestellter, sondern viele sind ja Familienbetriebe, aber es gibt auch viele abhängig Beschäftigte und weder die IGBAU noch die NGG wurden benannt. Das heißt, es ist auch aus meiner Sicht die Aufgabe von allen anderen, immer wieder bei seinen eigenen Haupt- und wichtigsten Themen die Frage, wie wirkt sich das sozial aus, im Blick zu haben und auch in die Diskussion einzuspeisen.
Genau. Und da an der einen oder anderen Stelle auch mal wirklich, wenn das Thema ansteht bei einem Termin, dann wirklich auch sehe ich es als meine Aufgabe auch an, da den einen oder anderen dazu auch zu befragen und mitzunehmen.
Tja, dann ich bin guter Dinge, wenn ich sehe, wer in dieser Kommission ist. Zumindest glaube ich, dass Sie da gute Sachen mit einbringen werden. Die Ergebnisse gibt es dann erst im nächsten Jahr, richtig?
Ende Juni ist die letzte Sitzung geplant. Ich hoffe, dass es da Ergebnisse gibt. Wann und wie die dann präsentiert werden, keine Ahnung, werden wir sehen.
Ja, das ist schon ein ordentlicher Arbeitsrhythmus, der uns da abverlangt wird. Das sind ja nur bisher sind nur die großen Termine bekannt, aber ich gehe davon aus, dass es auch natürlich themenspezifische Arbeitsgruppen geben wird. Ansonsten ist dieses Pensum ja kaum zu schaffen. Und ja, das ist ambitioniert. Aber manchmal ist es ja auch gut, dass man da jetzt mal mit voller Kraft rangeht und es nicht so ewig lange sich hinzieht. Und von daher sehe ich das auch schon wieder positiv.
Geplant ist es noch, dass es einen Zwischenbericht im Herbst geben soll. Wann der Herbst genau ist, weiß ich nicht, aber im weiteren Sinne, das ist nur ein bisschen offen. Und die andere Sache ist natürlich, wenn es Ende Juni fertig ist, stehen wir ja wenige Monate vor den Bundestagswahlen. So, das heißt, wenn das Ergebnisse sind, die auf sehr große, breite Zustimmung in allen Kommissionsmitgliedern treffen, dann kann das, egal welche politische Couleur später eine Regierung stellt, hoffentlich eine Blaupause sein für deren Agrarpolitik der nächsten Jahre. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung dabei.
Also unser aller Anliegen kann es doch nur sein, dass wir hier eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft in Deutschland erhalten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, da sind wir uns, das können wir, glaube ich, alle unterschreiben. Und von daher haben wir alle die Aufgabe, ordentlich daran zu arbeiten.
Das waren Petra Bendkemper, die Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes, und Christian Rehmer, der Leiter für Agrarpolitik beim BUND, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Die Kommission nimmt jetzt ihre Arbeit auf und wir werden spätestens im kommenden Jahr sehen, was es gebracht hat und ob dieser Wunsch nach einer Vision für die Zukunft der Landwirtschaft auch wahr geworden sein wird. Das war jetzt Futur 2 und wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss.